Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
I want my country back. So überschrieb die junge Autorin Laurie Penny nach dem Brexit-Referendum 2016 einen aufrüttelnden Text. In Abwandlung eines der Slogans der Brexit-Befürworter. Das literarische Potenzial der Entscheidung, Europa zu verlassen, haben AutorInnen schnell erkannt. Aber dann kam die nächste Realität gewordene Dystopie, das Virus. Was bedeutet die Kombination aus Brexit und Covid-19 für die britische Literatur? I want my country back. Der Brexit, das Virus und die Literatur. Sie hören eine Sendung von Hans von Trotha.
Hey!
Es ist 6.45 Uhr.
Hey, Universum!
Am Morgen des 24. Juni 2016. Die britische Fantasy-Autorin Ellen O. twittert:
Hey, Universum, dieser Witz geht jetzt aber zu weit.
51,89% für Leave.
Also für den Brexit.
J.K. Rowling bestätigt den Tweet eines Lesers, dass Harry Potters fieser Onkel Vernon Dursley auch für Leave gestimmt hätte. Und sie fügt einen Seufzer hinzu.
Ich glaube, ich habe mir nie so sehr Magie gewünscht wie in diesem Moment.
Stephen King fordert, wen auch immer, dazu auf, es rückgängig zu machen.
Take it back, you guys. Take it back. Take it back.
Andere Autoren gehen gleich per Twitter zur Analyse über.
Martin Walker etwa.
Das Brexit-Votum ist ein Sieg der Vergangenheit über die Zukunft, der Alten über die Jungen, der weniger Gebildeten über die Akademiker. Von Little England über Great Britain.
Oder Philip Pullman, der Präsident der Society of Authors. Er bringt es so auf den Punkt.
Wir hatten Kopfschmerzen, also schossen wir uns den Fuß ab. Jetzt können wir nicht mehr laufen und haben immer noch Kopfschmerzen.
Zu den Slogans der Leave-Bewegung gehörte:
We want our country back.
Wir wollen unser Land zurück.
Die junge Bloggerin und Schriftstellerin Laurie Penny meldete sich nach dem Referendum im New Statesman mit einem anrührenden Aufschrei zu Wort. Titel:
I want my country back. Ich habe Angst, dass der Wunsch derer, die ihr Land zurückhaben wollen, in Erfüllung geht. Es wird ein feindseliger, ungastlicher Ort für Einwanderer, ethnische Minderheiten, queere Menschen. Für alle, die nicht gemeint waren als Farage.
Nigel Farage, Mitbegründer der Brexit-Partei und eine der zentralen Figuren der Leave-Kampagne.
Den Sieg der normalen, korrekten Leute erklärt hat.
Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Großbritannien haben die Diskussion um den Brexit begleitet und befördert. Und das auf beiden Seiten. Man konnte den Eindruck bekommen, England sei, wofür wir Frankreich zu halten gewohnt sind, eine eminent literarische Nation.
Hi, my name is A.L. Kennedy.
Ich bin A.L. Kennedy.
The idea of England being a deeply literary society.
Ist England eine zutiefst literarische Gesellschaft? Das war wohl so vor 30 Jahren. Jetzt haben wir diese Trump-Kultur, besessen von Beleidigungen und Empörung.
Die schottische Autorin A.L. Kennedy lebt in London und hat sich als engagierte Brexit-Gegnerin oft zu Wort gemeldet, nicht zuletzt in Kolumnen in deutschen Zeitungen.
Literatur befördert Empathie. Und das wollen wir gerade nicht. Aber die Leserinnen und Leser sind immer noch dabei. Sie sind schockiert von dem, was mit ihrem Land geschieht. Sie interessieren sich weiterhin für Literatur. Gott schütze sie.
Hopefully save them.
Auch wenn die Medien der Literatur weniger Raum geben als früher, gibt es offenbar doch noch eine Kultur von Leserinnen und Lesern, die auf die Stimmen der Literatur hören. Auf die der Bücher ebenso, wie auf die derer, die sie geschrieben haben. Auch in ihren Essays und Analysen betrachten viele Autorinnen und Autoren die Geschehnisse so, wie sie sie in einem fiktiven Text behandeln würden. Sie entwerfen die Zukunft, wie sie eine Geschichte entwerfen. Und sie sortieren Fakten in literarische Kategorien.
Sehe den Premier zurücktreten. Der Gouverneur der Bank of England ruft zur Ruhe auf.
Hatte etwa Robert Harris nach dem Referendum getwittert.
Fühle mich, als würde ich in einem schlechten, dystopischen Politthriller leben.
Die Realität Englands als dystopischer Thriller. So haben das viele Autorinnen und Autoren erwartet nach dem Referendum und konnten sich, das alte Problem aller Science-Fiction, doch selbst in ihren finstersten Visionen nicht ausmalen, dass die Wirklichkeit immer noch schlimmer werden kann. Zum Beispiel, indem sich zu einer kaum zu bewältigenden Herausforderung eine zweite gesellt. Zum Brexit, Covid-19. Eine dramaturgische Ballung, wie sie sich die Literatur kaum erlauben würde.
No, it all seemed pretty recent to me, 'cause
ich fing im Frühjahr 2017 an zu schreiben. Da war mir das alles noch ganz präsent. Jetzt kommt einem das vor wie alte Geschichte.
Jonathan Coe hatte 2018 einen der Romane der Stunde vorgelegt.
Middle England.
Eine Art Komödie, in der Coe Figuren in den Brexit schlingern lässt, deren Vorgeschichte er in früheren Romanen
Erste Riten und Klassentreffen
erzählt hat. In Middle England ist der Journalist Doug in Regierungskreisen den Intentionen von Premierminister David Cameron auf der Spur.
Was passiert, wenn er wirklich verliert? Tritt er dann zurück? Dave? Niemals. Was, wenn es unentschieden ausgeht? Warum stellen Journalisten so gern hypothetische Fragen? Bei euch ist alles hypothetisch. Was passiert, wenn ihr verliert? Was passiert, wenn wir die EU verlassen? Was passiert, wenn Donald Trump Präsident wird? Leute, ihr lebt in einer Fantasiewelt. Warum stellt ihr mir keine praktischen Fragen? Etwa, welche sind die drei strategischen Grundpfeiler von Daves Kampagne? Okay, also, welche sind die drei strategischen Grundpfeiler von Daves Kampagne? Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen. Frustriert versucht es Doug auf andere Art. Also, angenommen, die Leute stimmen für den Brexit und wir... Entschuldige, hier muss ich nachhaken. Angenommen, die Leute stimmen für was? Für den Brexit. Wie um alles in der Welt kommst du auf diesen Begriff? Nennen es die Leute nicht so? Ich dachte, es heißt Brexit. Wie bitte? Brexit? So nennen wir das. Wer? Dave und das gesamte Team. Alle anderen sagen Brexit. Woher hast du bloß Brexit? Ich weiß nicht. Wir dachten, das nennt man so. Brexit? Bist du sicher? Ziemlich sicher. British Exit. Dann müsste es Brexit heißen. Also die Griechen haben es Grexit genannt. Die Griechen, aber die sind doch gar nicht raus aus der EU. Nein, aber sie haben darüber nachgedacht. Aber wir sind keine Griechen. Wir wollen unseren eigenen Begriff dafür haben. Haben wir ja. Brexit. Aber wir nennen es Brexit. In einem Jahr wird die ganze dumme Geschichte eh vergessen sein. Niemand wird sich mehr daran erinnern, dass es überhaupt mal Leute gab, die den Brexit wollten.
Ich treffe Jonathan Coe im März 2020 in einer Berliner Buchhandlung vor einer der allerletzten Lesungen, die vor dem Lockdown im März 2020 überhaupt stattfinden. Eine eigenartige Nervosität liegt in der Luft. Wird er überhaupt nach London zurückfliegen können? Noch wissen wir alle nicht, wie sich ein Lockdown anfühlt.
Ich habe heute Morgen einen Artikel im Atlantic gelesen, der hat mich geärgert. Da hieß es, neben Corona würde der Brexit sofort zu einem kleinen, vorübergehenden Problem. Selbst wenn neben Corona womöglich alles zum kleinen, vorübergehenden Problem werden sollte, ich finde, wir müssen uns mehr als nur einer Sache widmen können.
Doch das ist manchmal gar nicht so einfach. Schon gar nicht, wenn zwei Phänomene sich in ihrer Dramatik und Dynamik gegenseitig potenzieren. Bereits bevor das Virus auf die Insel kam, waren die Visionen dessen, was auf Großbritannien zukommen würde, düster.
Obwohl alle die Mauer nennen, ist das nicht ihre offizielle Bezeichnung. Offiziell heißt sie nämlich Nationale Küstenverteidigungsbefestigung. Auf offiziellen Dokumenten wird sie zu NKVB abgekürzt.
Eine Passage aus John Lancasters Roman Die Mauer von 2019.
England ist darin von einer hohen Mauer umgeben, die mit allen Mitteln gegen etwaige Eindringlinge verteidigt wird. Schlauchboote inbegriffen. Ein Ergebnis des Brexit in Verbindung mit dem im Roman sogenannten Wandel, also dem Klimawandel.
Wenn Literatur aktuelle Themen aufgreift, buchstabiert sie mögliche Konsequenzen von Ideen oder Entscheidungen aus. Das geschieht oft als Science Fiction. Dabei kann die fiktive Leistung der Literatur zur gesellschaftlichen Analyse werden. Bei John Lancaster hört sich das zum Beispiel so an.
Keiner von uns kann mit seinen Eltern reden. Und mit uns meine ich meine eigene Generation. Diejenigen, die nach dem Wandel geboren wurden. Man kennt auch diese Geschichte, wenn man mit jemandem Schluss macht und dann sagt, es lag nicht an dir, es war meine Schuld. Das hier ist das genaue Gegenteil. Es lag nicht an uns, es war deren Schuld. Jeder weiß, wo das Problem liegt. Die Diagnose ist nicht schwer, sie ist nicht einmal kontrovers. Sie lautet Schuld. Die Schuld der Massen, die Schuld von Generationen. Die Alten haben das Gefühl, die Welt unwiederbringlich gegen die Wand gefahren und es dann zugelassen zu haben, dass wir in sie hineingeboren wurden. Und was soll ich dir sagen? Genau so ist es. Das ist genau das, was sie getan haben. Und alle wissen es.
Der Brexit hat die Nation tief gespalten. Oder die Abstimmung hat einfach zutage gefördert, wie gespalten die Nation ist. Und das nicht in die Lager von Anhängern zweier politischer Parteien, sondern entlang der Trennlinien Stadt-Land, Nord-Süd, Jung-Alt.
David Cameron and his advisers have to be held responsible for this because they didn't realize what question they were asking us.
David Cameron und seine Leute wussten nicht, was sie uns da fragten. Sie haben so getan, als ginge es lediglich darum, ob wir weiterhin zum europäischen Wirtschaftsraum gehören wollen. Aber sie haben uns gefragt, was für ein Land wollt ihr sein? Wie wollt ihr leben? Wie verbunden fühlt ihr euch der Welt? Und das sind gefährliche Fragen, weil sie tief ins Innerste unserer Identität reichen. Jemand mit mehr Verantwortungsgefühl hätte diese Büchse der Pandora nicht aufgemacht.
So sehen es viele. In Nick Hornbys Roman Just Like You heißt es:
Lucy begriff es jetzt. Das Referendum war für unterschiedliche Gruppen, die einander nicht ausstehen konnten oder einander zumindest nicht verstanden, eine Gelegenheit zum Streit. Die Regierung hätte ebenso gut eine Ja-Nein-Frage zum Nacktsein in der Öffentlichkeit oder zu Vegetarismus, Religion oder moderner Kunst stellen können. Irgendeine Frage, die die Menschen in zwei einander argwöhnisch gegenüberstehende Gruppen spaltete. I want my country back!
Lori Penny führt in ihrem Essay als Beispiel die Waliser an, die in London keine Lobby haben, sich abgehängt fühlen und beim Referendum schlicht die Chance ergreifen, es reicht zu rufen.
Wenn das Einzige, was du hast, ein Hammer ist, sieht irgendwann jedes Problem so aus wie das Gesicht von David Cameron.
Penny nimmt einen Satz von Nigel Farage auf, dem langjährigen Vorsitzenden der UK Independence Party, kurz UKIP, und lautstarken Wortführer der Brexit-Befürworter. Der schwadronierte, seine Brexiteers hätten mit der Abstimmung einen Sieg errungen,
ohne dass ein Schuss gefallen ist.
Penny kontert:
Sag das der trauernden Familie von Joe Cox.
Die junge Labour-Abgeordnete Joe Cox war am Rande einer Kampagnenveranstaltung von einem fanatischen Brexit-Anhänger ermordet worden.
For me personally, that was the most horrific moment in the referendum campaign.
Das war für mich der schrecklichste Moment des Referendums. Da hätten wir aufhören und uns fragen müssen, was hier eigentlich passiert und wo es hinführen wird.
What's really going on here? What kind of discussion is really taking place and where is it going to lead?
I want my country back.
Lori Pennys Aufsatz schließt mit den Worten:
Dieses Britannien ist nicht mein Britannien. Ich will mein Land zurück. Ich will mein unvollkommenes, tolerantes, zukunftsgerichtetes, kreatives Land. Das Land von David Bowie, nicht Paul Daniels. Das Land von Sadiq Khan, nicht Boris Johnson. Das Land von J.K. Rowling, nicht Enid Blyton. Das Land nicht von Nigel Farage, sondern von Joe Cox.
This is Nigel Farage after all. He is now apparently an expert on the coronavirus.
So ist Farage. Jetzt tritt er als Corona-Experte auf. Die englischen Medien geben solchen Leuten Raum. Farage hat, was er wollte. Wir haben den Brexit, soll er doch verschwinden. Aber die BBC bringt ihn als Corona-Experten. Warum?
We've normalized these people.
In this case, Corona could be about anything. He's a hideous, freakish, fascist moron.
Er ist ein abscheulicher, unberechenbarer, faschistischer Idiot. Er ist wirklich ein Faschist, ohne Übertreibung.
He's literally a fascist. It's not the usual exaggeration. He is literally a fascist.
Für A.L. Kennedy ist es ein untrügliches Zeichen für den Niedergang öffentlich-rechtlicher Medien, wenn sie einem Mann wie Nigel Farage eine Bühne bieten.
And he was elevated horribly, it's dreadful to say it, he was elevated by the BBC.
Die BBC hat ihn groß gemacht, diesen grässlichen Kerl, der aussieht wie ein misshandelter Frosch und nichts Zusammenhängendes zu sagen hat.
This dreadful man who looks like a frog that's been mistreated.
Er ist der langweilige, aggressive Säufer, der im Pub in der Ecke hockt.
He's the boring, aggressive drunk in the corner of your
Und da hätte er mal bleiben sollen.
All he should ever have been.
Seit dem Brexit-Referendum sind zahlreiche Essaybände und Sachbücher zum Thema erschienen. Auch ironisch gefärbte Bücher, die uns Europäern erklären, wie Großbritannien tickt.
Kate Connolly, Exit Brexit, wie ich Deutsche wurde.
Adam Fletcher, So Sorry. Ein Brite erklärt sein komisches Land.
Diese viel zitierte, typisch britische Ironie. Ist das nicht etwas, das die Nachbarn in der Nordsee stets von Europa getrennt hat? Schließlich haben die Briten immer schon das von ihnen losgelöste geologische Festland gemeint, wenn sie Europa gesagt haben, nicht etwa die EU. Haben sie womöglich nie wirklich dazugehört?
Es ist auf jeden Fall jetzt häufiger Thema. Ich habe diese Frage auch gehört.
Das Britische an den Briten, die Britishness, betonen nicht nur die Sachbücher, sondern auch viele Romane dieser Tage. Oder fällt uns das nur mehr auf, seit beschlossen ist, dass die Insel noch weiter von uns wegdriftet? In John Lancasters Die Mauer werden zum Beispiel die Trinkgewohnheiten in den Pubs besonders hervorgehoben. Auch ein Kulturunterschied zwischen Briten und Europäern.
Rauschzustände, bei denen man so schnell so viel Alkohol in sich aufnimmt, dass man während der darauffolgenden 2 Stunden, in denen man doch eigentlich nichts mehr trinkt, kontinuierlich immer betrunkener wird.
Oder der Sport. Julian Barnes feiert in seinem Roman »Die einzige Geschichte« von 2019 das urbritische Tennis als soziale Institution, während das als eher europäisch empfundene Golfen mit dem Kommentar abgetan wird.
Ich finde es einfach unsportlich, auf einen ruhenden Ball einzuschlagen.
Der aktuelle Roman von John le Carré, 2020 erschienen, trägt einen Sport als Titel, der die elegant tänzelnde englische Art der Kommunikation spiegeln soll.
Federball.
Ein typischer Le Carré, in dem sich der Altmeister des politischen Thrillers durch den Brexit und das außenpolitische Wiederauftrumpfen Russlands offenbar noch einmal herausgefordert fühlt.
Bryn Jordan steckt in diesem Augenblick bis zur Halskrause in Washington D.C. und tut, was nur Bryn tun kann, um für unsere Special Relationship zu Präsident Trumps Geheimdiensten in Zeiten nach dem Brexit zu kämpfen. Und er darf auf keinen Fall gestört werden.
Einer von Le Carrés Protagonisten redet sich angesichts der Weltlage regelrecht in Rage.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Großbritanniens Ausscheiden aus der Europäischen Union zu Zeiten Donald Trumps und die daraus folgende uneingeschränkte Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, während die USA ungebremst auf einen institutionalisierten Rassismus und Neofaschismus zusteuern, für Großbritannien, für Europa und für die liberale Demokratie auf der ganzen Welt das beschissenste Chaos ist, das man sich vorstellen kann.
Der Brexit und seine Folgen sind Thema der Literatur. In engagierten Analysen und Kommentaren, längst aber auch in literarischen Werken. Aber hat der Brexit den britischen Roman als solchen verändert? Diese Frage hat der Autor Will Self bereits im Januar 2020 in einem Essay bejaht, nachzulesen auf einer Seite des Penguin Verlags.
Von der Dystopie über die Satire bis zum Staatsroman. Der sich hinziehende Auszug des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union hat enorme Auswirkungen auf die Arbeit einiger unserer besten Romanciers gehabt. Und er hat neue Stimmen inspiriert.
A.L. Kennedy erwartet den großen literarischen Wurf erst noch. Und sie fragt sich, ob der dann überhaupt bemerkt würde.
Die Literatur wird reagieren, auf jeden Fall. Aber ob das noch bemerkt werden wird? Literatur hat hier inzwischen so wenig Öffentlichkeit. Wenn ich über den Brexit schreibe, wird das eher in Deutschland wahrgenommen als in England.
Will Self sieht dagegen schon ein goldenes Zeitalter der Fiktion anbrechen.
Bisher rangieren die Romane, die den Brexit thematisieren, von finster bis komisch mit allem Möglichen dazwischen. Die Motivation ist jeweils eine andere. Manche Romane reagieren unmittelbar auf den historischen Moment, andere bemühen sich um eine Annäherung an die Lage der Nation. Wieder andere versuchen zu erahnen, was als nächstes kommt. Aber sie tun dies alle, indem sie eine Geschichte erzählen, indem sie im Detail ausmalen, wie ein politisches Erdbeben den einzelnen Menschen erschüttert.
Es gibt dabei übrigens durchaus eine Tendenz zur Komödie. Das hat vielleicht etwas mit der britischen Ironie, mit der Tonlage der Sprache und in der Folge auch der Literatur zu tun.
Zu den Komödien gehört Nick Hornbys Just Like You.
Ich stimme für den Austritt. Zu viele Auflagen, zu viele Albaner. Albanien ist nicht in der EU. Wer ist denn drin? Spanien, Frankreich, Polen, Irland, Deutschland, Italien. Soll ich alle aufzählen? Dann halt zu viele Polen.
Romane, ganz gleich wie politisch sie sich geben, erzählen von Menschen, betont Will Self, selbst ein erfahrener Romancier.
Auch wenn die Brexit-Entscheidung ein unerwartetes, schockierendes Ereignis war, inspiriert Schriftsteller vor allem das, was dem vorangegangen ist und das, was ihm folgt. Denn das erzählt etwas über den Charakter unserer Nation.
In Amanda Craigs Roman »The Lie of the Land« von 2017 muss ein liberales englisches Paar infolge des Brexit aus finanziellen Gründen London verlassen und nach Devon ziehen. Ein Landstrich, der nach vielen Insolvenzen im Zuge der Finanzkrise zur Pro-Brexit-Region geworden war.
Mit Blick auf die explosive Spannung zwischen Stadt und Land bemerkte Amanda Craig in einem Interview:
Der Brexit ist für uns der beste Anlass für einen Plot seit dem Zweiten Weltkrieg.
How is Brexit affecting British literature?
Wie sich der Brexit auf die Literatur auswirken wird? Es ist unmöglich, ein Buch über die Zukunft zu schreiben, weil die Lage sich so schnell verschlimmert,
meint A.L. Kennedy.
Ich lese jetzt vor allem Bücher über den Aufstieg der Nazis, um zu sehen, wo wir in dieser Entwicklung stehen. Und ich informiere mich über Häuserkäufe außerhalb von England. Die Leute versuchen, im Chaos zu schreiben. Es wird vor allem Science-Fiction geschrieben, einer der letzten Zugänge zur Wirklichkeit.
Eines fehlt bislang. Eine Erzählung aus der Sicht der Brexiteers. Ein Roman, der die Kampagne, den EU-Austritt oder dessen Konsequenzen als Erfolgsgeschichte feiert.
If it's made half the country happier, then maybe it was worth doing.
Wenn das halbe Land jetzt glücklicher ist als vorher, dann war es das vielleicht wert. Aber ich habe nicht den Eindruck. Im Buch schreibe ich ja, beim Brexit geht es um vieles neben dem Austritt aus der EU.
As I say in the book, Brexit was always about many other things besides leaving the EU.
Vielleicht gibt es einen Pro-Brexit-Roman einfach deshalb nicht, weil Schriftstellerinnen und Schriftsteller tendenziell eher dem europafreundlichen Lager zuneigen. Sam Byers vermutet einen tieferen Grund. Seinen letzten Roman hat er Perfidious Albion genannt. So hieß England mit seinen selbstbezogenen Politikern im 19. Jahrhundert bei entnervten europäischen Diplomaten. Byers meint, der Roman als solcher sei seinem Wesen nach Teil einer westlichen Literatur,
unauflöslich in Kontinentaleuropa verwurzelt, insbesondere in Frankreich und in Deutschland.
Bisher ist es aufgefallen, wenn der Brexit in der Literatur Thema war. Von Brexit-Romanen war die Rede, von denen viele in einer ungewissen Zukunft spielen. Entsprechende Passagen wurden hervorgehoben und kommentiert. Das ändert sich gerade. Künftig wird es die Isolierung dieses Motivs so nicht mehr geben, weder in der schriftstellerischen Produktion noch bei der Kritik oder bei Leserinnen und Lesern. Der Brexit wird künftig als Teil der britischen Lebenswirklichkeit eine Rolle spielen, ganz gleich, wovon erzählt wird. Es sei denn, die Handlung wird zur Vermeidung des Themas in die Zeit vor 2016 verlegt. Melissa Harrison, 2019 mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet, meint, Romane erfüllen für die Gesellschaft eine ähnliche Funktion wie Träume für Individuen. Sie sind
Postkarten des Unbewussten, zitternde Linien eines Seismographen, Ahnungen davon, wer wir sind und was wir über uns selbst denken.
Solche Ablagerungen gelangen erst nach einer gewissen Zeit an die literarische Oberfläche.
Will Self weist darauf hin, dass die literarischen Reaktionen auf 9/11, von denen man ausgehen kann, dass sie bleiben werden, erst 5 Jahre nach den Angriffen auf das World Trade Center entstanden.
In den kommenden 4 bis 5 Jahren wird die englische Literatur nicht nur den Brexit zu verarbeiten haben. Zum einschneidenden Wandel, den der vollzogene Brexit in den Lebensverhältnissen bedeutet, kommt das Coronavirus hinzu. Für die Pandemie und ihre Konsequenzen im Leben der Menschen gelten literarisch dieselben Mechanismen wie für den Brexit. Erst scheint das Thema punktuell in Texten auf, was jedes Mal eigens registriert und kommentiert wird. Doch irgendwann ist es selbstverständlicher Teil dessen, was Literatur spiegelt, des alltäglichen Lebens.
What's going to affect the literary production more and deeper in the long run, Brexit or Corona?
Ob der Brexit oder Corona die britische Literatur stärker beeinflusst?
In the UK obviously we have Brexit or Corona.
Hier haben wir Brexit, Corona und unsere Regierung mit ihrem Versagen. Die gleichen Leute sind für beides verantwortlich. Also werden wir wohl von beidem die schlimmstmögliche Variante bekommen.
Im Oktober 2020 veröffentlichte die Website The Conversation eine Studie der Universität Birmingham, in der es heißt:
Genre-Literatur hat ihre Wurzeln oft in Zeiten einschneidender sozialer, politischer oder ökonomischer Umbrüche. Die Gothic Novel ist, zumindest zum Teil, eine britisch-protestantische Reaktion auf die Französische Revolution. Eine Science Fiction, die als Genre um die Wende zum 20. Jahrhundert entsteht, wird von der industriellen Revolution und von den Theorien Charles Darwins beflügelt. Die klassische Detektivgeschichte kommt in den 1930ern auf und entsteht aus den Entbehrungen der Weltwirtschaftskrise.
Und wie reagieren Romane noch unter dem Schock des Brexit auf das Coronavirus?
Keine Pubs, keine Küsse, kein Fliegen,
titelte im Juni 2020 der Guardian.
Autorinnen und Autoren, heißt es in dem Artikel, schreiben hektisch bereits bestehende Projekte um, um einer Welt gerecht zu werden, die durch die Pandemie auf den Kopf gestellt worden ist. Andere legen ihre Projekte erst einmal auf Eis.
Manche verlegen ihre Romane auch in die jüngere Vergangenheit, um die Pandemie außen vor lassen zu können. Andere denken darüber nach, wie sich Covid-19 in schon bestehende Geschichten einbauen lässt. Sarah Vaughan, Autorin von Anatomie eines Skandals, gibt zu bedenken:
Ich kann meine Figuren nicht zum Leben erwecken, ohne dass sie interagieren. Ich kann zum Beispiel Wangenküsse rausstreichen, weil die womöglich nicht mehr üblich sein werden. Aber meine Figuren müssen sich treffen, sich streiten, kämpfen, miteinander schlafen. Und in einem Krimi müssen sie auch morden.
A.L. Kennedy steht vor dem gleichen Problem.
Ich schreibe an einem Roman. Es ist schwierig, ihn zeitlich zu verorten. Ich schreibe ganze Passagen in der Vergangenheit. Was die Gegenwart angeht, man weiß nie, was an einem Tag, den man sich ausgesucht hat, alles in Flammen aufgeht.
Und so werden wir in der nächsten Zeit wohl viele Romane lesen, die vor dem Jahr 2020 spielen werden, dem Jahr der Pandemie. Und in Großbritannien sicher einige, deren Handlung in die Zeit vor 2016 verlegt ist, nämlich dann, wenn auch der Brexit umgangen werden soll. Allerdings wird die Frage, die wir an die Literatur richten, schon bald nicht mehr lauten: Wie ist das jetzt mit dem Brexit oder mit dem Virus? Das wissen wir selbst oft besser, als uns lieb ist. Die Frage wird vielmehr lauten: Wie war es eigentlich davor? Jonathan Coe hat sie in seinem Roman Middle England gestellt.
I've tried to tell the story truthfully, and novels do, if you're lucky, stay around for a few years after they were published.
Ich habe versucht, wahrheitsgetreu zu erzählen. Wenn es gut geht, liest das jemand in 10 Jahren und erinnert sich, ja, so war das damals.
Da kommt viel zu auf die künftige Literatur der Gegenwart als Spiegel der Vergangenheit. Und es stellt sich die Frage: Gibt es so etwas wie eine historische Wahrheit? Das Heraufbeschwören einer Situation in der Vergangenheit, so wie sie tatsächlich gewesen ist? Wenn überhaupt, dann gibt es das wohl nur als Fiktion, also nur in einem Roman. Oder?
Als Autor sage ich dann natürlich ja.
As a novelist, I would be bound to agree, but yeah, I think you're right.
I want my country back. Der Brexit, das Virus und die Literatur. Das war eine Sendung von Hans von Trotha. Es sprachen Nina Weniger, Tonio Arango und der Autor. Regie Giuseppe Maio, Ton Andreas Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal.